Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Jetzt Fahrstuhlmusik 2.0 für euch. Dann käme der Hook mit dem Elevator Man. Das ist The Elevator Man, a.k.a. Friedrich Lichtenstein. Den kennt ihr noch aus dem legendären Edeka Supergeil Werbespot. Liam Mockridge, a.k.a. Lobby Boy, macht auch mit bei Elevator. Fahrstuhlmann also mit Fahrstuhlsong. Und das, wo das Thema bei Ab 21 Fahrstuhl ist. Tatsache. Friedrich, Liam und Liams großer Bruder Nicholas Mockridge erzählen gleich vom Elevator Man Superheldenkosmos. Friedrich und Liam sind die Musikverantwortlichen. Nicholas hat den Film gemacht und den Comic. Außerdem redet noch Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard über die Rolle des Fahrstuhls im Film. Erstmal aber die Elevator-Männer, Friedrich Lichtenstein und Liam und Nicholas Mockridge. Ich habe sie gefragt. Nicholas, du hast den Film gemacht. Ihr habt ja so ein interdisziplinäres Ding, so nenne ich es jetzt mal, weil es aus drei Teilen besteht. Ne? Du kannst ja vielleicht ein bisschen mehr erzählen.
Genau, ja, das ist ein Gesamtprojekt, das auf einer Idee von Friedrich basiert. Friedrich war ja ganz lange der Delfin-Mann. Und der Delfin-Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Und jetzt kommt der Elevator-Man. Wir sind sozusagen in einer neuen Schaffensperiode. Der hat mich angesprochen, ob ich auf Basis dieser Elevator-Man-Idee, dieser Elevator-Man-Geschichte Drehbücher schreiben wollen würde. Das habe ich, glaube ich, gesagt, auf jeden Fall. Das interessiert mich. Und wir haben jetzt 8 Episoden für diese Elevator-Man-Story erarbeitet. Und es ist sozusagen ein Film, es ist ein Comicbuch, das sind ja Superhelden, sozusagen Batman und Robin des Dancefloors. Und wenn wir schon beim Thema Dancefloor sind.
Erinnert euch auch wirklich so, ne?
Friedrich, vielleicht sagst du was dazu, wo kommen Elevator Man und Lobby Boy her?
Ja, genau.
Also Elevator Man und Lobby Boy sind so wie Batman und Robin. Das ist ein Superheld mit seiner Begleitung. Und wir sind, also Elevator Man, der ich ja bin, halb Mensch, halb Fahrstuhl, ist auch ein Supermann und wie alle anderen Supermänner mit Superkräften ausgestattet. Und wir kämpfen für eine bessere Welt. Und wir machen das halt mit Partys und ohne Waffen.
Was
und
macht denn Lobbyboy in dem Zusammenhang?
Ist so ein bisschen wie Robin.
Ja, aber was machst du dann? Ihr geht ja in den Fahrstuhl nachts rein und kommt dann irgendwie an unterschiedlichen Orten der Welt wieder raus.
Genau.
So habe ich das verstanden.
Ich bin der Lobbyboy. Ich habe die Musik produziert für das Album.
Ja.
Und ich bin auch DJ. Und wenn wir zusammen hochfahren, dann habe ich meinen DJ-Koffer dabei.
Ah.
Und dann bauen wir schnell auf. Und dann lege ich auf und die Musik läuft und die Leute tanzen. Und der Elevator Man singt und macht ein bisschen Party.
Okay.
Und so retten wir die Dancefloor.
Also du bist quasi für die Musik zuständig.
Genau.
Nicholas ist für den Comic
Film.
Und den Film
genau.
zuständig. Ja. Und hier Herr Lichtenstein ist für alles.
Ja.
Ja.
Der Vibe.
Der Vibe.
Wie seid ihr auf Elevator, also auf den Fahrstuhl gekommen? Woher kommt der Reiz? Ich meine, ich rede jetzt ja auch 3 Stunden lang über einen Fahrstuhl. Das geht tatsächlich.
Elevator Man, das war so eine Schnapsidee. Ich habe gesagt, Delphi Mann ist gestorben, aber also in einer Show, in einem Boccia-Saal. Und habe gesagt, das ist aber nicht schlimm. Wir müssen uns keine Gedanken machen, weil der macht dann Platz für das zweite Ich, was ich in mir trage. Und das ist Elevator Man. Da haben immer alle gelacht. Dann dachte ich, wenn die Leute lachen, dann
ist
stimmt
gut.
Schon mal was, nehme ich. Ne? Und dann hat sich herausgestellt, dass dieses vertikale Thema ein gigantisches Thema ist. Und mit dieser Vertikalität in verschiedenen Aspekten beschäftige ich mich auch sehr. Aber ich finde die Vorstellung so schön, dass ein Typ irgendwo arbeitet im Hotel als Liftmann, als Liftboy. Und dann packt ihn der Rappel, wenn irgendwo eine orgiastische Party stattfindet. Er verwandelt sich in Fahrstuhl und Mensch und schießt irgendwo hin, wo eine Party ist, Rooftop in Sao Paulo, und tanzt da für eine Stunde. Alle kennen ihn, klopfen auf die Schulter und dann geht er wieder nach Hause und ist ein besserer Mensch.
Jetzt hattest du gerade schon mal gesagt, aber ich denke, das ist dann für euch alle wahrscheinlich interessant, dass dich die Vertikalität vom Fahrstuhl so reizt.
Ja.
Was genau reizt dich da dran? Die Horizontale ist ja auch nicht so schlecht. Also,
die gibt es schon genug, die Horizontale, ne?
Ja,
Kino und Geld, ist alles horizontal.
Es gibt viel Scheine, alles richtig, die große gehen in unsere Monitore hier. Also, es gibt
Schelm,
auch.
Wer Böses dabei denkt.
Ja.
Na, tun wir nicht. Aber was ist
flache
das?
Hierarchien sind zum Beispiel auch sehr schick geworden.
Ja, das stimmt.
Und also auch nach 9-11 waren viele da auch der Meinung, so ganz vorsichtig, haben ja selber dran Schuld, warum bauen wir auch so eine großen Türme? Und in die Höhe zu gehen, ist so ein bisschen so eine Hybris. Aber der Mensch freut sich schon über Erhabenes, schaut gern auf, richtet sich ja selber auf, geht in die Kirchen, schaut in die Kirchenfenster zu den Sternen hoch.
Also dich fasziniert die Höhe generell.
Ja, die Vertikalität interessiert
straight
mich. Straight up.
Straight up, baby.
Aber auch runter ist auch sehr schön. Nach oben schauen, nach den Sternen greifen, das finden wir auch toll. das Vertikale in der Gesellschaft auch. Also es geht ja auch, wie wir beide wissen, die anderen wissen es gar nicht.
Die anderen wissen es nicht?
Okay. Nee, viele wissen es gar nicht, dass es in der Politik gar nicht um rechts, Mitte und links geht, sondern vor allen Dingen um oben und unten.
Ja, das ist aber recht auffällig.
In jeder Himmelsrichtung. Gibt viel darüber zu berichten und speziell die Fahrstühle sind auch nochmal ein ganz, ganz tolles
Da reden wir gleich nochmal drüber, über die Fahrstühle an sich. Könnt ihr eure Musik so ein bisschen einordnen? Ich weiß, Schubladen sind kacke. Ist mir schon alles klar. Aber wer hat euch inspiriert? Das willst du am besten sagen können, Liam, weil du bist ja für die Musik zuständig am meisten.
Ja, ja, es ist natürlich, weil wir die Dancefloor retten. Es sind Dancefloor-Tracks.
Na, logisch.
Wir sagen dazu Groovetop-Music.
Ja, das passt.
Es ist Musik für den Rooftop. Es ist Funk, House, Pop in einem sehr schönen... Ja, Disco-Blend sozusagen. Und Inspirationen sind von NSYNC bis Kate Renata.
NSYNC ist auch dabei, ja?
Auf jeden Fall, ja. Also. Quincy Jones, NSYNC, Kate Renata, Jamiroquai.
Aber so, die Stimme von Justin Timberlake, die macht ihr nicht nach. Obwohl, ich habe ja gehört...
Oh ja.
Elevator Man, from Africa to Japan.
Das klingt ja wie von einer Platte.
Vielen Dank.
Diese Nummer Fahrstuhl ist ja immer so ein Ding, wo man sich ganz nah kommt, auch wenn man es jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt möchte. Man kommt ja nicht raus aus der Nummer. Ist das auch was ihr reizvoll findet? Diese gezwungene Nähe, die man da hat zu Menschen, die man gar nicht kennt? Oder ist das eher abschreckend?
Nee, das sind alles sehr tolle Experimente.
Super. Ja, super. Macht ihr da Sozialstudien auch mal gerne so im Fahrstuhl?
Ja, manchmal.
Ja, wir sind offen. Wir sind ja neugierige Menschen, ne? Und aber was sich zum Beispiel lohnt, ist freundlich guten Tag sagen, wenn man in einen Fahrstuhl geht. Also Freundlichkeit ist ja in Berlin jetzt nicht
aber
so.
Aber das ist doch immer nicht schlecht, Freundlichkeit.
Ja, ja, aber das darf man sich wirklich zu Herzen nehmen. Dass man, da hat man eine leichtere Fahrstuhlfahrt mal, kommt auch wo rein und sagt, guten Tag.
Und dann wird man angebrummelt oder
nein,
gar nicht.
Nein, da können
das
die
gar nicht schnell geht.
Aber wenn man einfach nicht so reinschummelt und macht, dann ist auch blöd, ne? Ja. Aber es gibt viele Sachen.
Ich bleib recht häufig im Fahrstuhl stecken. Das ist jetzt nicht ganz so geil, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mal ein Stündchen oder so.
Ja. Oh, echt so lange?
Da muss man, bis dann jemand kommt und einen rausholt. Auch schon, wir haben so einen Fahrstuhl außen am Haus, der bleibt bei minus 10 Grad gern mal stecken.
Echt?
Bin ich schon zweimal drin gesteckt und ja, da muss man halt sehr viel Handy-Videos gucken, ne? Bis dann mal jemand kommt. Das ist Wahnsinn. Leider so.
Kann man Elevator-Man-Videos gucken?
Ja.
Das ist gut.
Jetzt,
oder Elevator-Friends.
Jetzt könnte ich das machen. Damals gab es das noch nicht.
Stimmt, ja.
Ich finde ja auch den Elevator-Pitch auch ganz schön, dass man, das ist ja so ein amerikanisches Ding, dass wenn man jemandem eine Idee vorstellt, dass man die in einer, so man ist plötzlich neben einem krassen Produzenten und sagt, hat anderthalb Minuten Zeit, um eben eine Filmidee zu erklären oder so, dass man das wirklich in dieser kurzen Zeit pitchen kann.
Und die nennen das Elevator-Pitch, auf der Karriereleiter nach oben oder auch nicht.
Ja, weil es die Länge ist, dass man sagt, man kann es in 20 Sekunden sein ganzes Konzept erklären.
Sich für jede Etage was ausdenken. Erster Stock, wer bist du? Zweiter Stock, was willst du? Dritter Stock, wie willst du es? Und so weiter, die kann man auch machen.
Ich dachte, das wäre jetzt echt so impliziert, dass das dann quasi dich auf der Karriereleiter, wenn es geil ist, wenn du das gut machst, Nikolas, und der Produzent sagt, yeah, dass dich das dann an die Spitze der Regisseure katapultieren
kann. Ja, in der zweiten Dimension ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man es schafft, in der kurzen Zeit eine Idee wirklich knapp und konzis auf den Punkt zu bringen und dass die Spaß macht, dann würde ich da total mitgehen, dass man dann in der Karriereleiter mit dem Elevator nach oben fährt.
Weil ich wollte nur kurz zur Elevator Music auch noch hingehen.
Ja,
ist auch
sehr
toll.
Gerne.
Ist auch ein
sehr gerne. Das
Format, die Easy Listening Music.
Das stimmt.
Und wir würden dann also neue Musik für den Fahrstuhl vorschlagen und die ein bisschen mehr nach Party.
Na, ihr macht sie ja quasi,
genau,
die neue Musik für den Fahrstuhl.
Genau, neue Musik. Das ist eben auch Fahrstuhlmusik. Das Tolle daran ist, die ist eigentlich verpönt, wird verachtet. Aber sie hat die gleiche Funktion wie die Musik in Flugzeugen, die Boarding Music.
Na, oder die, wie die im Kaufhaus zur Beruhigung.
Ja, Kaufhaus soll mehr anregen, glaube ich. Mhm. Und beim Flugzeug, da geht es darum, dass die Leute sich gut fühlen. Die geile Musik von Pan Am, die gute Boarding Music, dass die Leute sagen, wow, Trauma.
Die nervt doch voll.
Aber Easy Listening ist auch ein tolles Format. Und jetzt kommt meine Geschichte. Ich lebe ja auch mit einem Fahrstuhl zusammen in Berlin-Mitte. Und mein Fahrstuhl hängt auch immer. Aber ich habe irgendwann begriffen, dass er gar nicht hängt, sondern mit mir reden will.
Ah.
Der zuckt dann immer so ein bisschen. Er macht immer die Tür, geht immer so. Und dann gucke ich mir den an und sage, ist ja gut, ja, ich bin jetzt da und so. Und dann geht die Tür zu, dann geht sie nochmal auf. Manche haben Angst oder lachen sich tot. Das ist gerade beim Elevator Man, der Fahrstuhl irgendwie klemmt. Und der klemmt nicht wirklich. Der will einfach nur kommunizieren. Der
zuckt. Er wackelt mit dem Schwanz, hast
ja,
du
genau,
mal ganz schön
ja,
gesagt.
Genau.
Er bringt dich aber nach oben.
Natürlich,
dann noch,
es funktioniert.
Weil du mit ihm redest vermutlich.
Ja, ich habe es verstanden. Ich habe erst auch Angst gehabt, dachte, auch scheiße, aber der wackelt wirklich wie so ein Hund, wo man nach Hause kommt mit dem Schwanz und freut sich und macht dann irgendwo zuck, zuck, zuck irgendwie. Und dann weißt du, okay, ja, ja, ich bin jetzt da. Und dann fährt er. Also ist auch zu allen, mit allen redet er so, dieser Fahrstuhl.
Mhm, interessant.
Wir haben uns gestern nett unterhalten.
Du hast dich mit seinem Fahrstuhl unterhalten?
Ja, ja, genau.
Und dann hat er dich auch, weil das so nett war, nach oben befördert?
Ganz genau, ja.
Ja, perfekt.
Ja. Ja, also nicht nur nach oben. Der fährt auch runter, das muss er auch mal noch mal haben. Wer jetzt viel oben ist, es gibt ja auch Leute, die werden gut versorgt, der Kühlschrank ist voll, die bleiben den ganzen Tag oben auf ihrer Dachterrasse. Das ist auch schön, dann wieder runterzufahren nach so einem langen Wochenende.
Du meinst, wenn man da mal wieder bei der Realität ankommt?
Ja, ja, das ist auch sehr schön.
Von der schicken Dachterrasse runter in die Realität und dann da die netten Berliner trifft.
Ja, im Berliner Kellern, also so im Untergrund, da ist ja auch immer ganz viel los. Mhm. Also in Berlin lohnt es sich auch ganz tief runterzufahren.
Ja, ja, aber so tief fährt ja kein Fahrstuhl im Normalfall.
In Berlin also nicht so, aber zum Beispiel in Bad Gastein gibt es so ein Hotel, das Grand Europe, das hat einen Fahrstuhl, der geht bis -5, weil das Hotel so am Hang klebt, gibt es eben diese vielen Etagen. Also der Haupteingang ist so ein bisschen oben und dann geht man rein und fährt -5 und ist man dann da unten, das ist ein bisschen feuchter, modriger. Aber ist immer noch das Hotel.
Wie erklärt ihr euch eigentlich, dass die Leute nie in der Mitte stehen im Fahrstuhl? Oder macht ihr das? Stellt euch in die Mitte, wenn ihr reingeht? Weil du sagst ja ganz forsch immer guten Tag.
Ja,
das ist ja schon mal forsch für jemanden, der in den Fahrstuhl reinkommt, finde ich.
Ja, ja, das muss man sich überwinden. Aber ja, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Also es ist wirklich eine freundliche Ansprache, ist wirklich gut.
Aber nur weil die dann zurückgrinsen, die People, oder tun die das? Also in Berlin kommt ja häufig gar nichts. Die Leute gucken immer so zur Seite.
Ja.
Und wenn du sie ansprichst, finde ich, reagieren sie eher irritiert. Dann gucken sie dich ganz kurz an, gucken schnell wieder weg oder sagen gar nichts. Klar, es gibt auch den einen oder anderen, der sagt dann auch mal Hallo. Das ist aber selten.
Und ihr wart jetzt zum Beispiel zu dritt in L.A. gerade.
Das ist was anderes.
Haben da auch drei Songs aufgenommen
für das L.A. Album. Ist halt was anderes.
Und die sind einfach freundlich, die Leute.
Ja, das ist, wie, das ist schon
wie ein kleiner...
Hey, how you doing? Ja. What's going on? Ja, die sind cool.
Das kann man echt machen.
Ja, aber das gehört ja auch zur Mentalität dazu.
Das ist aber ein guter Trick fürs Leben. Wirklich freundlich die Welt ansprechen, dann guckt ihr auch freundlich zurück. Das ist.
Aber ihr stellt euch in die Mitte im Fahrstuhl oder nicht? Drückt ihr euch auch an die Wand?
Kommt auf den Fahrstuhl an.
Also ich stehe eigentlich gerne in der Mitte. Ja. Ich finde
es
ganz lässig. Ja. Ich muss mich nicht immer so
an
verstecken.
An die Wand drücken wie eine Schlange oder so.
Mauerblume.
Eine Mauerblume. Okay. Kakerlake wollte ich eigentlich sagen. Die drückt sich auch an die Wand.
Aber es gibt ja auch Leute, was interessant ist, keiner stellt sich ja so gegen die andere Richtung, wenn man im Fahrstuhl steht. Also alle stehen mit dem Gesicht zur Tür.
Du meinst, dass einer mal den Po und den Rücken zudrehen würde?
Genau, das wäre auch interessant, wenn man das
mal
macht.
Das müsstet ihr mal ausprobieren und darüber müsst ihr mal eine Episode drehen.
Ja.
Das wäre natürlich unfassbar unhöflich, wenn man da reinkommt und guckt den Rücken und den Hinterkopf und den Po von irgendjemandem an.
Habt ihr euch auch diese Fahrstuhl-Pranks angeguckt im Internet? Das ist ja voll. Es gibt ja so unendlich viele mit Millionen von Klicks.
Ja, ja. Ich guck mal diese ganzen schrecklichen Instagram-Fotos angeguckt von Menschen in Fahrstühlen.
Das ist ja auch ein beliebtes, dass sie alle selber fotografieren.
Ja, ja, natürlich. Das habe ich echt.
Aber bei diesen Pranks sieht man, wie viel Angst es immer noch im Fahrstuhl gibt. Das ist wirklich ein angstbesetzter Ort, obwohl alles safe ist und das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Es ist ja auch ein...
Gibt ja keinen Verkehr.
Genau,
doch, es gibt auch Verkehr, habe ich gehört.
Aber das macht ganz schön Strecke, das Ding. Damit kann man echt
stimmt, da war auch diese ganz berühmte Elevator-Geschichte von Benicio del Toro und Scarlett Johansson.
So geil.
Das ist, glaube ich, so die größte Fahrstuhlverkehrsanekdote
aller
Zeit.
Ja.
Aber das gibt es auch sehr oft, das gehört auch mit zu den häufigen Fantasien bei Fahrstühlen, dass da irgendwie Sex stattfindet. Mhm. Aber es ist immer noch auch Angst und es bleibt ja auch was philosophisch, dass man in so einem schwarzen Kasten ist, nicht wirklich sieht, was mit dem passiert.
Blackbox. Genau.
Und dann geht die Tür auf und man ist auf einer ganz anderen Ebene, tatsächlich anderen Ebene. Und manchmal gibt es auch dann überraschende Aussichten oder überraschende Wohnungen oder Dachkammern, wo
alles. Oder wie bei Heiner Müller damals. Die Geschichte erzählst du ja auch immer ganz gerne. Der Mann im Fahrstuhl, das ist ja auch so.
Der dann irgendwie in Berlin startet und in Lateinamerika rauskommt und nicht mehr weiß, ob er jetzt die Revolution noch abfackeln soll.
Und wer in Venezuela gerade der Präsident ist eigentlich.
Und er gar nicht mehr weiß, ob es diesen Auftrag gibt. Aber diese Idee von, dass einmal irgendwo in Berlin einsteigt und woanders auch rauskommt, ist eigentlich da. Auch schon im Heiner Müller-Text, genau, der Mann im Fahrstuhl.
Letzte Frage. Euch sehen kann man im Sommer, weil dann der Film ins Kino kommt. Wie sieht's mit der Musik aus?
Ja, es kommen ein paar Musik.
Außer dass ihr beim Supertalent rumturnt. Jungs.
Ja, ja, wir sind halt cool.
Mann, ja, da waren mal einmal coole Leute dann beim Supertalent. So muss man es ja dann, ja gut,
das war
egal.
Auch die meisten Zuschauer an
ja,
dem
wundert
Abend,
mich
ne?
nicht. Die stimmt, haben ja auch keine Quote mehr. Die habt ihr dann mal schön in die Höhe getrieben.
Ja.
Haben wir als Gefallen getan, weil der Dieter uns einladen wollte. Dann haben wir gesagt, komm, machen wir.
Ja, Ditzeflitze. Ja, schon.
Aber klar. Ja, unsere Musik, es kommen ein paar Musikvideos raus, die wir jetzt auch in L.A. gedreht haben.
Ach cool, also ihr macht jetzt so, verstreut jetzt so ein bisschen
genau
was.
Genau, es kommen noch ein paar Singles und das Album kommt wahrscheinlich im Sommer raus.
Mit dem Film,
zum
ne?
Film, genau, zum Film. Und vorher kommen aber auf jeden Fall, da kann man auf YouTube und im Netz und auf Instagram schon ein paar von Musikvideos und Tracks sich angucken. Die sind auch jetzt schon da und immer wieder und bis zum Sommer, wo das dann kulminiert.
Sozusagen. Wollt ihr abschließend noch kurz spoilern und sagen, was das Geheimnis ist von dir, Liam?
Es gibt noch eine Tour.
Das ist das Geheimnis von dir.
Ja, und da gibt es einen interessanten Lobbyboy-Auftritt. Ah. Mit ein paar interessanten Outfits und Dance-Moves, die darf man nicht verpassen. Also wenn man in São Paulo oder Tokio ist, dann soll man mal vorbeikommen beim Rooftop-Party, da sind wir dann.
Unser Ab-21-Studio war heute sehr voll. Die Elevator Man Crew, so nenne ich sie jetzt mal, war heute hier. Friedrich Lichtenstein, a.k.a. Elevator Man, Lobbyboy alias Liam Mogridge und Nicholas Mogridge, Regisseur vom dazugehörigen Film. Ein Comic gibt's auch. Das Album Elevator Man, The Majestic Sombrero Galaxy kommt im Sommer raus, habt ihr gerade gehört. Passend zum Film und bis dahin checkt ihr einfach YouTube, wenn ihr Bock habt auf irgendwas mit Fahrstuhl.
Deutschlandfunk Nova.
Der Fahrstuhl, ich rede ja heute bei Ab21 drüber. Da solltet ihr euch folgende Szene anhören.
Wenn ich je heil hier rauskomme, spreche ich endlich wieder mit meiner Mama.
Wenn ich je heil hier rauskomme, heirate ich Luis.
Wenn ich je heil hier rauskomme, lasse ich mir die Augen lasern.
Wenn ich je heil hier rauskomme, dann...
Wo sind meine Tic-Tacs?
Eine Stunde später verließ ich den Fahrstuhl und Brinkley und ich zogen aus.
Das ist die Fahrstuhlszene aus E-Mail für dich. Der Fahrstuhl bleibt stecken und Hauptdarsteller Tom Hanks trennt sich von seiner neurotischen Ehefrau. Das ist die mit den Tic-Tacs und kommt dann mit Meg Ryan zusammen. Der Fahrstuhl im Film ist ja ein sehr beliebtes Stilmittel, aber warum eigentlich? Darüber habe ich mit Andreas Bernhard geredet. Er ist Kulturwissenschaftler an der Uni Lüneburg. Er hat ein Buch über Fahrstühle geschrieben und ich habe ihn gefragt, deine Lieblingsszene im Fahrstuhl ist ja eben die aus E-Mail für dich. Was sagt die aus?
Wenn man eben ohnehin sagen kann, dass der Fahrstuhl so eine Art Wahrheitsmaschine im Kino ist, also immer wenn Leute in diesem engen Raum stecken bleiben, dann beginnen sie sich die Wahrheit übereinander zu erzählen, dann ist das so eine ganz
wichtige Szene. Ich dachte, die haben immer nur Sex im Fahrstuhl dann.
Ja, Sex ist ja auch eine Form von Wahrheit.
Jetzt, wo Sie es sagen, haben Sie natürlich völlig recht. Aber warum fasziniert der Fahrstuhl eigentlich so viele Filmemacher? Weil es gibt ja wirklich viele Filme mit Fahrstühlen, ne?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Also man kann 3, 4 wiederkehrende Gründe nennen. Und der eine wäre eben der, wie auch bei E-Mail für dich, dass der Fahrstuhl so eine Art profaner Beichtstuhl ist. Ja? Also der Beichtstuhl und der Fahrstuhl, beides geschlossene Räume. Und der Fahrstuhl, gerade wenn er dann stecken bleibt, ist sozusagen eine enge Räumlichkeit, wo sich im Grunde unbekannte Menschen, die einander nicht kennen, sich treffen plötzlich und intim in so einer Enge stehen miteinander. Und das ist sozusagen eine Raumdisposition, die zum wahren Sprechen anreizt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum so viele Filmemacher und so viele Filme den Fahrstuhl genommen haben, weil er eben so eine Maschine ist, die dann so einen Wendepunkt der Handlung herbeiführen kann oder so eine überraschende Erkenntnis, ein überraschendes Geständnis.
Was ist denn mit dem Fahrstuhl, wo die Leute rausklettern und fliehen? Ich glaube, bei Schweigen der Lämmer gab es diese Szene.
Ja, wo dann oben die Leiche auch
genau
liegt.
Genau, oh, das ist, oh Gott. Ja.
Interessant ist immer zu vergleichen die technische Realität von einem Fahrstuhl und die Art, wie er im Film eingesetzt wird. Und zum Beispiel stecken bleiben tut fast kein Fahrstuhl mehr, im Film aber immer. Mhm. Und das mit dem Rausklettern ist auch ganz interessant, weil fast kein Fahrstuhl mehr seit ungefähr 80 Jahren hat eine Luke.
Aber wie realistisch.
Im Film muss er immer eine Luke haben.
Damit solche
Effekte passieren, genau. Ja. Und sagen wir mal, die Luke, wo man rausklettert, ist natürlich auch ein Element des Katastrophenfilms. Ja. Also sagen wir bei Die Hard, Stirb langsam, da ist dann irgendwann die Luke, wo dann einer rausgeht und denkt, er müsse jetzt schauen, was da los ist. Und dann endet es aber meistens tragisch bis tödlich.
Aber das ist, hat keine metaphorische Bedeutung.
Naja, es hat insofern eine metaphorische Bedeutung, als die Luke natürlich gewissermaßen der Ausgang aus dieser hermetischen Situation ist. Also physikalisch gesprochen, wenn der steckengebliebene Fahrstuhl so eine Maschine ist, wo der Druck immer größer wird und die Intensität immer höher wird, dann ist die Luke sozusagen das Ventil, das man ziehen kann. Deswegen ist die eben dramaturgisch so wichtig. In Wahrheit gibt es praktisch keine Luken mehr. Ja.
Ist diese Funktion des vielleicht Wendepunkts oder zumindest diese Funktion, wir sind eingesperrt in einem engen Raum und sagen uns die Wahrheit, die einzige Funktion, die der Fahrstuhl im Film erfüllt?
Nein, wie gesagt, also es gibt 2, 3 andere, die einem immer wieder auffallen. Der andere Punkt, der wichtig wäre, wäre der Fahrstuhl als Ort der Transformation. In dem offenen, transparenten Leben einer Großstadt ist ja der Fahrstuhl im Grunde der hermetischste Punkt. Ja? Man könnte jetzt auch sagen Toilettenkabine oder so, aber die sind ja oben und unten offen. Also der Fahrstuhl ist im Grunde der blinde Punkt im Kommunikationssystem einer Großstadt oder auch von mehrstöckigen Häusern. Und deswegen wird diese Kabine immer wieder genutzt von Leuten, die gewissermaßen doppelte Identitäten haben. Ja? Also einerseits könnte man sagen, Comicfiguren, die ein Doppelleben führen wie Superman oder Batman, die nutzen immer den Fahrstuhl in den Comics, um sich umzuziehen. Dann aber auch der Hochstapler. Ja? Also da, wo im Film ein Hochstapler ist, kommt der Fahrstuhl. Es gibt zum Beispiel diesen bekannten Film mit Michael J. Fox, Das Geheimnis meines Erfolges, erinnern Sie sich vielleicht?
Ja.
Und der wechselt ja immer zwischen Postbote und Konzernchef und muss sich dann immer umziehen. Also der Overall muss gegen den Anzug getauscht werden. Das passiert immer im Fahrstuhl. Wenn Sie an Manche mögen's heiß denken von Billy Wilder, ist ja einer der schönsten Filme der Filmgeschichte, da verkleiden sich doch diese beiden Musiker als Frauen, mit dieser Frauenband mit Marilyn Monroe in diesem Hotel in Florida zu musizieren. Und dann kommen aber die Mafiosi und jagen sie. Und dann gibt es immer diese berühmte Szene, dass sie als Frauen verkleidet in den Fahrstuhl steigen und oben kommen sie als Männer wieder raus und die Mafiosi laufen über die Treppen, um sie zu jagen und erkennen sie dann nicht. Das heißt also, wichtiger Punkt des Fahrstuhls im Film, der Ort, wo sich Menschen mit einem Doppelleben umziehen und ihre Identität wechseln.
Andreas Bernhardt, Kulturwissenschaftler an der Uni Lüneburg, hat ein Buch über Fahrstühle geschrieben und sagt, Fahrstühle im Film sind beliebtes Stilmittel, weil sie unter anderem eine Art Wahrheitsmaschine darstellen. Menschen fangen an, sich auf diesem engen Raum die Wahrheit zu sagen und das ist dann oft der Wendepunkt in einer Handlung.
Deutschlandfunk Nova. Gruselig.
Was ist das für ein Scheiß? Ist jemand drauf zum fünften gefahren?
Nein, niemand ist drauf gefahren.
Rufen Sie Pembry an, fragen Sie ihn auf. Alarmstufe 1! Er ist auf dem Dach des Fahrstuhls.
Nein, nicht er. Die Leiche. Das ist sie, die Fahrstuhlszene aus Schweigen der Lämmer. Saugeiler Kinofilm mit Anthony Hopkins als Serienmörder Dr. Hannibal Lecter und Jodie Foster als Agentin Starling. Ein absoluter Horrorklassiker. Der Film ist uralt, die Szene hat sich aber zum Beispiel bei mir für immer ins Hirn gebrannt. Seitdem habe ich immer ein bisschen Angst im Fahrstuhl. Ich habe geredet mit Jens Plack von der Charité Berlin. Er hat ein Forschungsprojekt zu Angst in Fahrstühlen und ich habe ihn gefragt, würden Sie sagen, ich leide unter Fahrstuhlangst?
Wenn es tatsächlich nur um den Fahrstuhl geht, dann kann man das so sagen, dann wäre es eine Fahrstuhlangst. Dann wäre es, wenn man das sozusagen in psychologische oder medizinische Worte verpackt, tatsächlich eine spezifische Phobie. Also es wäre dann so ein ganz umschriebener Trigger, der dann bei Ihnen Angst auslöst.
Mhm. Und das wäre dann welche Phobie?
Das wäre dann die Fahrstuhlphobie.
Also Agoraphobie oder ist es dann Klaustrophobie oder was ist es dann?
Genau, also es wäre, also Fahrstuhlangst ist sozusagen ein, sag mal, meistens integraler Bestandteil einer Agoraphobie. Die Agoraphobie ist eine Angsterkrankung, die sich auszeichnet in Form von Angst vor Orten, wo der Betroffene nicht sofort raus kann und oder wo keine Hilfe zugänglich ist.
Mhm.
Und da sind halt Fahrstühle, öffentlicher Personennahverkehr, volle Theater, volle Kinos oder Supermärkte, so die Klassiker.
Wie ist das mit Absturz? Das gehört nicht dazu, dass die Leute Angst haben, dass sie abstürzen oder stecken bleiben können oder so?
Tatsächlich weniger. Also weniger die Patienten, die wir bei uns hier in der Angstambulanz sehen. Das sind tatsächlich Patienten, die sagen, der Trigger dabei ist, dass einfach diese räumliche Situation so gegeben ist, dass man nicht so unmittelbar raus kann, wenn da irgendwas wäre. Wir gucken uns das immer differenziell an und sagen, ja, ist es vielleicht nicht doch so ein bisschen der Angst vorm Absturz? Das verneinen viele und sagen, nee, da vertraue ich schon diesen Sicherheits- oder Sicherungsmechanismen. Es ist tatsächlich so ein bisschen der räumliche Trigger, der da viele umtreibt.
Wie viele Deutsche leiden denn unter Agoraphobie oder auch unter expliziter Fahrstuhlangst?
Also ich glaube, für Fahrstuhlangst ist es noch nicht explizit erhoben worden. Mhm. Aber für die Agoraphobie, da gibt es sozusagen alle 3-4 Jahre auch deutschlandweit Erhebungen. Und da weiß man, dass ungefähr 2% der allgemeinen Bevölkerung unter einer Agoraphobie leidet.
Ist das viel oder wenig?
Im Rahmen der psychischen Erkrankung relativ viel, muss man sagen. Zum Beispiel so andere psychische Erkrankungen wie Schizophrenie, da ist man bei 1%. Es gibt aber auch zum Beispiel Depressionen, da ist man bei 7%. Aber die allermeisten bewegen sich so zwischen 0,5 und 1,5%.
Okay, und was kann ich tun, wenn ich merke, ich habe Angst vor dem Fahrstuhl, einfach die Treppen nehmen oder was mache ich dann?
Genau, das sollten Sie nicht tun, weil dann verfestigt sich das. Also die Idee ist sozusagen, die Angstsituation zu suchen und eben nicht zu vermeiden. Ja, wir sagen immer, vermeiden Sie die Vermeidung. Weil durch die Vermeidung erreiche ich zwar kurzfristig, dass ich keine Angst habe, langfristig verfestigt sich das aber und man lernt, ich kann eigentlich die Angst nur kontrollieren, wenn ich eben den angstauslösenden Stimulus meide. Und dann ist es nicht irgendwann nur noch der Fahrstuhl, sondern eben auch andere Situationen, so mit der Signatur, ich kann hier nicht sofort raus oder ich kriege hier keine Hilfe, die dann plötzlich zum Problem werden und der Aktionsradius wird dann immer kleiner.
Was mache ich, wenn ich jetzt sage, ich brauche professionelle Hilfe, ich komme einfach nicht mehr ran an den Fahrstuhl? Was kann man da dann von Ihrer Seite aus tun?
Also man sollte dann eine Expositionstherapie durchführen. Das ist eigentlich ein integraler Bestandteil einer sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie, die wiederum dann Psychotherapieform der Wahl bei Angsterkrankungen ist. Und im Rahmen der Expositionstherapie oder den Expositionsübungen geht man idealerweise zusammen mit einem Psychotherapeuten in die Situation.
Also in den Fahrstuhl?
Genau. Und hält die Angst dann so lange aus, bis die von ganz alleine abfällt.
Ach, die fällt dann irgendwann von alleine ab, ja?
Die fällt von alleine ab und zwar bei, ich sage immer, 180% aller Patienten. Viele sagen bei mir nicht, sage ich auf jeden Fall. Es dauert so unterschiedlich lange. Mhm. Ja. Und zwar ist eine Angstreaktion eigentlich evolutionär nicht dazu gemacht, ewig aufrechterhalten zu werden. Das kommt einem so vor. Aber es ist ja so ein Kampf- oder Fluchtmodus und irgendwann hätte man ausreichend gekämpft oder wäre dann auch erfolgreich oder nicht erfolgreich geflüchtet. Und dann schaltet sich also dieses psychovegetative Syndrom, also diese Angstreaktion aus psychischer und körperlicher Komponente ab, wenn Sie so wollen. Diesen Punkt muss man überschreiten. Und wenn dieser Punkt überschritten ist, also die Angst wirklich so lange bewusst ausgehalten worden ist, bis der spontane Angstabfall kommt, dann, ich sage immer, macht so ein bisschen Klick, ja, dann verbinden sich im Gehirn der Bereiche des Angstnetzwerks neu miteinander und das sorgt dafür, dass eben der Angstabfall dann auch erlernt wird, gelebt wird und dann bei zukünftigen Expositionen dann immer ein flacherer Anstieg noch erfolgt und dieser Umschlag immer früher kommt, bis dann zum Schluss idealerweise gar keine Angst mehr da ist.
Immer dahin gehen, wo es weh tut, sagt Jens Plack von der Charité Berlin. Er hat das Forschungsprojekt zu Angst in Fahrstühlen geleitet und er bezieht sich auf die Agoraphobie, die Angst vor den Fahrstühlen und sagt, ja, diejenigen, die sie haben, sollten auf jeden Fall immer häufiger und möglichst lange im Fahrstuhl bleiben. Irgendwann wird die Angst immer weniger werden.
Deutschlandfunk Nova.
Der Lift im Büro ist ein soziales Labor. Nirgendwo sonst kommen sich Menschen eines Unternehmens, die sonst eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, so nah. Hier trifft die Managerin den Herrn aus der Poststelle. Petra Balzer hat das Aufzugtreiben in ihrer Firma über Jahre beobachtet. Es hat sie animiert, ein Buch darüber zu schreiben. Höhenflüge und Höllenfahrten heißt es. Ich habe mit ihr gesprochen und habe sie gefragt, was von dem, was in deinem Buch steht, was du so als Aufzug, Flurfunk beobachtet hast, ist denn eigentlich wirklich geschehen und was ist fiktiv, um das Ganze zu pushen?
Fiktiv ist ein bisschen ein Teil der Handlung. Also es ist schon, wie man immer schon sagt, ein narratives Sachbuch. Also ich habe ein Buch geschrieben über den Aufzug. Da spielt ein bisschen Historie rein, was der Aufzug so als Element oder als Raum hat, was andere Räume nicht haben. Mhm. Und habe ein paar Situationen, die ich teilweise erlebt habe, selbst auch mit reingenommen. Und habe parallel aber auch noch die Geschichte eines Geschäftsführers, eines Vorstands, der gerade mit seinem Coach vereinbart hat, dass hinter seiner Höhenangst eigentlich eine Mitarbeiterangst steckt. Also ich selber habe viele Chefs erlebt, die tunlichst auch die Treppe genommen haben und durchaus auch über 10 Stockwerke hinweg und haben dann gesagt, so bleibe ich fit. Aber ich habe mich oft gefragt, naja, wollen die vielleicht die geballte Mitarbeiterschar gleich morgens schon um sich haben? In meinem Buch wird dieser Chef halt becoacht und hat tunlichst regelmäßig Aufzug zu fahren und so ein bisschen eine gesunde Mischung aus Nähe und Distanz hinzubekommen.
Alles klar. Was hat denn der Aufzug deiner Meinung nach für eine besondere Bewandtnis innerhalb einer Firma?
Aufzug ist eigentlich für mich immer das einzige verbindende Element über alle Ebenen hinweg.
Also du meinst wirklich von der untersten Ebene, Mitarbeiterebene bis hin zum Chef?
Ja, Genau. Denn im Endeffekt ist es erstmal unplanbar. Man steht im Aufzug und es gibt ja durchaus auch größere Unternehmen. Wenn wir da so auf die Frankfurter Szene zum Beispiel gucken, da reden wir von 20, 25 Stockwerken. Und es ist ja im Endeffekt unplanbar, wer da eigentlich dann zusteigt. Das ist so ein richtig schöner, gesunder, wenn es gut kommt, gesunder Mitarbeiter-Mix, so eine Art Wundertüte oder Blackbox. Man weiß nie, wer gerade zusteigt. Und es treffen sich Leute, die sich sonst vielleicht im Job gar nicht begegnen würden. Also
sag mir mal kurz, weil du gesagt hast, dass du so zwei, drei Geschichten, die du auch wirklich beobachtet hast bei dir in der Firma, mit eingebaut hast. Was waren das für Geschichten?
Die krasseste Aufzuggeschichte ist tatsächlich, dass ich mit meinem Chef, also ich habe lange als Assistentin gearbeitet und manchmal haben wir auch zusammen Feierabend gemacht, wo er dann sagte, ach, warten Sie einen Moment, ich fahre mit runter. Und ich bin tatsächlich mit einem Chef dann auch stecken geblieben.
Das war eigentlich ganz
erstaunlich. Es hat nicht lange gedauert, aber es war erstaunlich, dass ich im Endeffekt diejenige war, die die Nerven behalten hat und dass er also auch gleich wieder in diese, ja, das war eine unerwartete Situation, und der ist gleich so in die Chefrolle geschlüpft und hat gesagt, machen Sie mal was.
Das ist super.
Und ich bin halt noch ein junges Mädel damals gewesen und er ein Stück weit älter und halt auch Mann. Und man denkt, ja, okay, ne, Retter in der Not. Aber das war im Endeffekt auch wieder so, dass ich das in die Hand nehmen musste und dann den Notrufknopf gedrückt habe. Ja, und er hat versucht zu telefonieren mit seinem Smartphone, das ging aber auch nicht.
Oh, das ist eine super Idee.
Und das war im Endeffekt ganz interessant zu sehen, wie man sich verhält in einer abgeschlossenen Raum in so einer völlig unerwarteten Situation.
Gibt's eigentlich so eine Art Aufzugetikette? Weil eben mir fällt immer auf, es stehen immer alle am Rand. Es steht nie jemand oder es will nie jemand in der Mitte stehen. Es ist wie im Bus oder wie in der Bahn.
Ja. Es gibt ja so Recherchen, die besagen, okay, der Erste, der in den Aufzug kommt, der stellt sich an die Wand in der Nähe der Stockwerksanzeige. Der Nächste oder die Nächsten stellen sich in die hinteren Ecken.
Genau.
Wenn dann noch Leute zusteigen, stellen die sich in die Ecken diagonal gegenüber. Wenn dann noch Leute zusteigen, also der Aufzug richtig voll wird, wir haben ein größeres Unternehmen und wir fahren 20 Stockwerke, dann stehen die Leute an der Mitte der Wände. Ja, und die Leute, die zuletzt einsteigen, müssen in die Mitte, die haben die A-Karte gezogen.
Genau.
Ja, das ist immer so, das ist ganz komisch. Ja. Du wirst niemanden finden, der alleine im Aufzug steht und nicht irgendwie eher an die Wand geht, sondern sich einfach in die Mitte stellt.
Petra Balzer hat das Buch Höhenflüge und Höllenfahrten geschrieben über den Schmelztiegelfahrstuhl, wo die unterschiedlichsten menschlichen Konstellationen plötzlich auf engem Raum zusammengepfercht sind. Was das über das Personal einer Firma sagt, ist das Thema in ihrem Buch.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Polheim. Einen unterernährten Bussard hat die Polizei am Polheimer Bahnhof aufgesammelt und gerettet. Eine Zeugin hatte das Tier an einem Gleis des Bahnhofs gesehen und den Notruf gewählt, meldete die Polizei heute. Die Beamten fanden den Vogel eingewickelt in einen Schal. Ob ihn vorher schon jemand gesehen hat und ihm helfen wollte oder ob er sich selbst in den Schal gekuschelt hat, wissen wir nicht, sagte eine Sprecherin. Die Beamten fingen das Tier ein und brachten es in eine Greifvogelstation. Laut Angaben der Polizei ist der Bussard geschwächt, ersten Untersuchungen zufolge aber unverletzt. In der Station soll das Tier nun aufgepäppelt werden.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.